Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter.
Eine Kette mit einem Kreuz um den Hals zu tragen, ist bei uns in Deutschland absolut normal. Mir fallen in meinem Freundes- und Familienkreis direkt ein paar Leute ein, die das haben. Aber als ich vor ein paar Jahren mal aus Sympathiegründen einen Davidstern um den Hals tragen wollte, wurde ich gewarnt. Ich würde mich damit in Gefahr bringen. Und das leider nicht ohne Grund. 2021 wurden in Deutschland nach Angaben des Bundesverbands der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus insgesamt 2738 antisemitische Straftaten erfasst. Wie viele nicht gemeldet wurden, ist natürlich nicht bekannt. Unter anderem wurde bei Reinigungsarbeiten an einem jüdischen Gemeindehaus in Berlin entdeckt, dass darauf geschossen worden war. In einem Fenster war ein Einschussloch. Und eine Frau, die eine Stofftasche mit einem Davidstern bei sich hatte, die wurde bespuckt. Und dann gibt's viele Verschwörungstheorien, die eine neue Weltordnung unter jüdischer Führung befürchten. Die schwurbeln in den Köpfen von vielen Corona-Leugnern und Impfgegnern rum. Gerade das Thema Antisemitismus ist aber doch eines von denen, wo wir aus der Geschichte eigentlich hätten lernen können. Schon im Kaiserreich wurde ein Verein gegründet, um Judentum und Deutschtum miteinander zu verbinden und um die Bevölkerung über das Judentum aufzuklären. Das war der Zentralverein und über den sprechen wir in dieser einen Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Hi.
Sei gegrüßt.
Das Kaiserreich, das hat es in Deutschland ab 1871 gegeben. Wie wurden Jüdinnen und Juden denn da behandelt?
Kann man nur sagen, sehr unterschiedlich. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Es wurden sehr viele Synagogen gebaut, die jüdischen Gemeinden, die füllten sich. Es wurde sozusagen ein buntes jüdisches Leben in Deutschland organisiert. Es gab sehr erfolgreiche Unternehmer, ein Beispiel. Albert Ballin, der war Reeder und Generaldirektor von Hapag in Hamburg. Heute gibt es den Ballin-Damm, der erinnert an ihn. Er und andere jüdische Geschäftsleute, die verkehrten bei Kaiser Wilhelm II.
Und was waren dann die negativen Seiten?
Naja, es gab eben schweren Antijudaismus oder Antisemitismus. 1879 gab es den berühmt-berüchtigten Berliner Antisemitismus-Streit. Der war ausgelöst durch einen Aufsatz des Historikers Heinrich von Treitschke. Er hatte geschrieben, Zitat, Juden sind unser Unglück. Und er meinte, das würden viele Deutsche so denken und auch unterstützen, aber sich nicht trauen, das öffentlich zu sagen. Es sei sozusagen tabuisiert, dieses Thema durch die Presse und durch andere. Und das kennen wir doch und den Spruch kennen wir auch.
War das denn tatsächlich so?
Naja, also statistische Erhebungen, die kenne ich natürlich nicht, aber es gibt Indizien, die auf eine relativ hohe Zustimmung für derlei Dinge hindeuten. Am 5. Januar 1878, da gründete der evangelische Pfarrer Adolf Stöcker die Christlich-Soziale Partei. Und die war nun wirklich reaktionär und Antisemitismus. Sie war Teil der von Darwin inspirierten antisemitischen Bewegung in Deutschland. 1891, etwas später, also dann wurde der Alldeutsche Verband gegründet. Über den haben wir in unserem Buch History für Eidige etwas geschrieben mit Hintergrundinformationen. Das war die schlimmste rassistische und antisemitische Vereinigung des Kaiserreichs. Sie gab es bis 1939 und man kann durchaus sagen, das waren die ideologischen Vordenker der NSDAP und schließlich Charles Darwin selber. Der hat das Buch geschrieben über die Entstehung der Arten und daran ging es unter anderem, das muss man wirklich deutlich betonen, die natürliche Selektion sei der wesentliche Mechanismus der Evolution. Und das ist natürlich die Vorlage für Rassisten und Antisemiten gewesen.
Absolut.
Und das wurde alles verwendet, allerdings mehrheitlich erst nachdem Darwin verstorben war, 1882.
Wie wurde denn mit diesem ganzen Gedankengut auf jüdischer Seite umgegangen?
Naja, manche haben das überhaupt nicht wahrgenommen. Manche haben gedacht, das ist Unfug. Andere waren aufgeschreckt. Viele haben sich dem Zionismus zugewandt. Dieser Zionismus, der forderte einen jüdischen Nationalstaat in Palästina. Und das war auch eine Möglichkeit für viele, eben diesem Antisemitismus oder Antijudaismus jener Jahre zu entfliehen. Und es war auch ein Hinweis auf die Nationalstaatsgründungen in Europa im 19. Jahrhundert. Und so sollte es dann nach diesem Vorbild auch einen jüdischen Nationalstaat eben in Palästina geben. Und Motor dieser Idee, das war Theodor Herzl. Er war ein jüdischer Schriftsteller aus Ungarn und er sagte, es muss einen Staat für die Juden geben, eben wegen der Verhältnisse in Europa. Und er gilt als Wegbereiter des modernen Staates Israel heute und als Begründer des Zionismus.
Und trotzdem wurde der Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens gegründet. Der hatte ja aber noch einen ganz anderen Ansatz als die zionistische Bewegung.
Ja, man könnte fast sagen, das war so eine Art Gegenteil. Denn der Verein, der suchte einen Ausgleich zwischen Juden und Nichtjuden in Deutschland. Er wollte die Gleichberechtigung der Juden und er bekannte sich zum Kaiserreich. Und wenn es eben Schwierigkeiten gab, dann sollte man auch vor Gericht ziehen. Aber der Verein war genauso wie die zionistische Bewegung eben auch eine Reaktion auf die zunehmende Judenfeindschaft in Europa, speziell in Deutschland. Und er lehnte aber die Vorstellung, einen eigenen jüdischen Staat oder eine eigene jüdische Nation zu gründen, ab. Und er wollte stattdessen eine Symbiose aus Deutschen und Juden herbeiführen.
Über die Gründung des Vereins und über die Gründe für die Gründung kann uns Grit Eggerichs aus dem History Team auch noch mal mehr erzählen.
Es war einmal das Deutsche Kaiserreich. In dem wohnten halb so viele Menschen wie heute in der Bundesrepublik. Die Gesellschaft war ziemlich monokulturell. Die allermeisten Deutschen waren weiß und christlich getauft. Daneben existierte eine einzige weitere größere Gruppe und die war jüdisch. Eine 500.000 Menschen, verteilt über das gesamte Reichsgebiet. Kaum mehr als 1% der Bevölkerung. Behrendt, Westpreußen, Anfang der 1890er Jahre. Witwe Hermann, katholisch, schickt ihren Sohn los und gibt ihm eine Ziege mit.
Geh bitte mal zu Schlachter Werner und verkauf die Ziege.
Der Junge kommt lange nicht wieder. Frau Hermann läuft selber los und verlangt bei Schlachter Werner ihren Sohn.
Wo ist der?
Also den habe ich heute noch gar nicht gesehen.
Verdammt nochmal.
Der Schlachter war Jude und Witwe Hermann jetzt ganz sicher, dass ein Verbrechen passiert war. Sie rannte durch den Ort und rief, er habe ihren Sohn, Zitat, geschlachtet. In wenigen Minuten bildete sich ein judenfeindlicher Mob im Örtchen Behrendt. Kurz darauf tauchte der Junge wieder auf. Nicht geschlachtet, nicht gevierteilt, sondern lebendig. Er war einen Umweg gegangen und hatte die Ziege jemand anders verkauft. Die Leute in Behrendt beruhigten sich wieder. Aber Varianten dieser Geschichte passierten zu dieser Zeit immer wieder und überall in Europa. Dass Juden Mörder seien und für bestimmte Rituale das Blut von Christen bräuchten, dieses Gerücht wurde im 19. Jahrhundert immer wieder gestreut und dazu benutzt, Juden als Feinde der Christenheit, als das Böse schlechthin darzustellen. Die antisemitische Presse verbreitete diese Fake News, aber sie kriegte auch Gegenwind.
In tief beschämender Weise wird an verschiedenen Orten, zumal in den größten Städten des Reiches, der Rassenhass und der Fanatismus des Mittelalters wieder ins Leben gerufen und gegen unsere jüdischen Mitbürger gerichtet.
Berliner Liberale wie der Historiker Theodor Mommsen, der Arzt Rudolf Virchow und andere schrieben einen Appell gegen Antisemitismus.
Verteidigt den Boden unseres gemeinsamen Lebens. Gleiches Recht, gleiche Anerkennung für Christen und Juden.
Eigentlich garantierte die Reichsverfassung Juden im Kaiserreich die Gleichberechtigung. Im wirklichen Leben bekamen sie trotz ihrer verbürgten Rechte nur schwer Jobs, zum Beispiel an Hochschulen oder in der Verwaltung. Die Mehrheitsgesellschaft wahrte ihre Privilegien. Zu Recht, meinte der Antisemit und Historiker Heinrich von Treitschke in einem Pamphlet 1879.
Wir wollen nicht, dass auf die Jahrtausende germanischer Gesittung ein Zeitalter deutsch-jüdischer Mischkultur folge.
Aber wie reagierten jetzt die Jüdinnen und Juden auf Ausgrenzung und Diskriminierung? Viele waren der Meinung, sie müssten sich nur gut genug anpassen, dann würden sie schon akzeptiert werden. Eine wachsende Gruppe fand aber, unsere verbrieften Rechte, die müssen wir offensiv einklagen, und gründete im März 1893 einen Verein.
Alle Welt und ganz besonders unsere Widersacher sollen wissen, dass es eine geschlossene Organisation gibt, welche nicht gewillt ist, die bisher gegen uns übliche Zurücksetzung und Willkür ohne Einspruch weiter geschehen zu lassen. Wer sich alles gefallen lässt, wird bald zum Prügelknaben für jedermann.
Das schrieb Martin Mendelssohn, der erste Vorsitzende kurz nach der Gründung des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. So hieß der. Und damit hatte Mendelssohn einen Nerv getroffen. Der Verein gewann schnell Mitglieder und vertrat schon 1903 einen Großteil der jüdischen Prominenten und Gemeinden.
Es ist Ihnen bekannt, wie wir organisiert sind. Wir haben einen juristisch geschulten Beamten, der das Vereinsbüro leitet und die Anträge und Korrespondenzen erledigt. Ihm zur Seite steht eine Kommission von 6 bis 8 Anwälten.
Die erste Abteilung, die der Verein gründete, war ein Rechtsschutzbüro in Berlin-Mitte. Wer wegen seines Jüdischseins diskriminiert wurde, konnte den Fall dort schildern und bekam Hilfe. Die Juristen des Zentralvereins brachten pro Jahr um die 100 Fälle vor Gericht. Die Arbeit war sehr mühselig und der Verein musste gegen den Antisemitismus von Richtern und Staatsanwälten ankämpfen. Die jüdischen Verteidiger bekamen trotzdem in manchen Fällen Recht und konnten sogar Grundsatzentscheidungen vorm Reichsgericht erkämpfen.
Das Prinzip, auf dem unsere ganze Institution aufbaut, ist das der Öffentlichkeit.
Rufmord und Verleumdung, wie im Fall von Schlachter Werner in Behrendt, sollten von der Gesellschaft gesehen und als Unrecht erkannt werden. Das war das wichtigste Ziel in den Anfangsjahren des Vereins. Heute sagen viele Historiker, die Strategie war nutzlos, denn die Shoah wurde auf die Art ja nicht verhindert. 40 Jahre vor Beginn der NS-Diktatur war der Ausgang der Geschichte aber noch offen.
Grit Eggerichs war das über den Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Und das ist auch einer der Forschungsschwerpunkte von Rebecca Denz. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Judaistik der Uni Bamberg und kann uns noch mehr über diesen Verein erzählen. Hallo Frau Denz.
Hallo Frau Rosenblender.
Warum wurde dieser Verein 1893 überhaupt gegründet? Gab es da irgendwelche Anlässe für?
Ja, es gab viele Anlässe. Also die Zeit um 1900 war ja eine Zeit, in der einerseits die deutsche Judenheit stark integriert war und in einem Prozess der Verbürgerlichung war und eine gewisse Akzeptanz somit also auch erreicht war und erkämpft war von den deutschen Juden und Jüdinnen. Andererseits war der Antisemitismus als Phänomen oder wie Shulamit Volkoff es sagt, als kultureller Code immer stärker gewesen im Alltag, in den Strukturen im Deutschen Reich. Und in diesem Milieu sozusagen wurde der Zentralverein dann im Frühjahr 1893 in Berlin gegründet.
Von wem wurde er gegründet?
Von Männern. Frauen durften nicht, weil es eine politische Vereinigung war, bis 1908 sich betätigen, wurde von in Berlin lebenden ausschließlich jüdischen Männern gegründet, die überwiegend Juristen waren. Und das war auch ein Arbeitsschwerpunkt oder entwickelte sich als ein Arbeitsschwerpunkt des Zentralvereins, eben juristisch gegen Antisemitismus zu kämpfen auf allen Ebenen.
Und wie wurde der von den deutschen Juden im Allgemeinen angenommen?
Ja, der Zentralverein entwickelte sich zur größten deutsch-jüdischen Organisation, die dann ab 1908 auch gemischtgeschlechtlich war und wurde vor allem von bürgerlichen Juden und Jüdinnen wahrgenommen. Es gab sowohl Einzelmitgliedschaften als auch Kollektive, also jüdische Gemeinden sind beigetreten. Da war es dann natürlich nicht ganz so freiwillig und entwickelte sich vor allem bis in die Weimarer Republik dann zur größten Dachorganisation deutsch-jüdischer Befindlichkeiten sozusagen.
Sie haben gesagt, da wurden vor allem rechtliche, juristische Sachen besprochen und es ging gegen den Antisemitismus?
Ja, das war zumindest der Hauptbeweggrund der Gründung, also ein jüdischer Abwehrverein gegen Antisemitismus zu sein. Und das war eben der erste überhaupt, der rein jüdisch war, der sich diesem Ziel widmete. Er entwickelte sich dann aber auch, je größer und ausdifferenzierter er wurde, immer mehr zu einem Gesinnungsverein. Also was bedeutet, dass deutsche Juden und Jüdinnen eben über die Selbstverortung nachgedacht haben. Also schon der Name deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens hält ja ziemlich viele Positionen sozusagen bereit. Und darüber wurde dann verstärkt in den 20er Jahren im Verein und in den Unterorganisationen diskutiert.
Und in dieser Zeit wurde ja auch sehr, sehr viel über den politischen Zionismus diskutiert und über die Forderung nach einem jüdischen Staat in Palästina. Wie stand der Verein denn dazu?
Ja, der Verein war nicht zionistisch, weil es ging ja um deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens. Man kann es nicht in dieser Wirkungsgeschichte des Zentralvereins natürlich nicht in einem Satz zusammenfassen. Er entwickelte sich, je wichtiger er auch wurde und auch die zionistische Bewegung, je wichtiger sie wurde, natürlich immer mehr zu einem Gegenspieler der zionistischen Bewegung. Und es waren politische Gegner in den 20er Jahren, als dann eine jüngere Generation im Zentralverein an hauptamtlich Tätigen, vor allem Frauen und Männern, aktiv wurden, wurde nochmal anders darüber verhandelt, weil, was ja häufig, wenn man sich mit Zionismus beschäftigt, vergessen wird, Zionismus bedeutet ja nicht, dass ein Mensch, der sich als Zionist oder Zionistin definiert, auch selber Aliyah macht, also nach Palästina auswandert, sondern das kann ja auch eine theoretische Idee sein, die für politisch richtig gehalten wird. Und in den 20er Jahren gab es zum Beispiel Eva Reichmann-Jungmann, eine der wichtigsten CVerinnen, eine junge, vergleichsweise junge Frau, die in verschiedenen Palästina-Organisationen mit engagiert war, obwohl sie CV-Mitarbeiterin war.
Jetzt wissen wir ja leider alle, dass das mit dem Antisemitismus in den 1920er Jahren nicht besser wurde, sondern ganz im Gegenteil sich immer weiter verschlimmert hat, bis Anfang der 30er Jahre dann es wirklich ganz hart wurde. Bis wann konnte der Verein nach 1933 denn überhaupt noch existieren, beziehungsweise die Interessen der deutschen Juden vertreten?
Also er wurde zwangsaufgelöst als reichsweite Organisation 1938 nach den Reichspogromen. Er hat ab 1933, also als die Machtergreifung oder Machtübertragung, wie auch immer wir es nennen wollen, sich ereignete, war er Teil der dann neu zu schaffenden jüdischen Selbstorganisation. Der Zentralverein war also auch zum Beispiel vertreten in der Reichsvertretung der deutschen Juden. Das war ja dann die neue Dachorganisation in der NS-Zeit. Das heißt, er wurde als Organisation wahrgenommen und einbezogen in die neuen Organisationsstrukturen. Wenn wir weg von der Organisationsgeschichte gehen und uns zum Beispiel mit der jüdischen Publizistik beschäftigen, die wichtigste, auflagenstärkste deutsch-jüdische Zeitung war die Wochenzeitung CV-Zeitung, die als letzte in Nazi-Deutschland auch eben bis November 38 erschien. Und wenn wir in diese Zeitung blicken und gucken, worüber der Zentralverein informiert hat, dann sieht man, dass die Interessen der deutschen Judenheit eben in den Möglichkeiten einer Zensur, einer Diktatur, der Zentralverein da noch so aktiv war, wie es ging. Also er hat zum Beispiel berichtet über die jüdische Winterhilfe oder Auswanderung, wie geht das? Und hat auch viele Reportagen zum Beispiel über Länder, in die deutsche Juden und Jüdinnen emigriert oder geflüchtet sind, veröffentlicht.
Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, warum es da einen Unterschied oder eine Diskussion darüber gibt, ob es eine Machtergreifung oder eine Machtübertragung war, dazu hatten wir auch gerade da eine Stunde History live in Mannheim. Rebecca Denz, danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Matthias, wir haben jetzt schon öfter über Zionismus und die zionistische Bewegung gesprochen. Du hast eben zum Beispiel da erwähnt, als es darum ging, dass viele Jüdinnen und Juden Anfang des 20. Jahrhunderts einen eigenen Staat gründen wollten. War das der Zweck oder das Ziel des Zionismus?
Naja, also der Ursprung dieses Namens, der geht zurück auf den Tempelberg und der steht bekanntlich in Jerusalem, der heißt Zion. Manchmal war damit übrigens auch die gesamte Stadt Jerusalem gemeint. Zionismus ist also der Bezug zu Jerusalem. Und aus dieser Stadt wurden die Juden von den Römern vertrieben nach dem Bar Kokhba-Aufstand 135 nach Christus. Seitdem gab es keinen jüdischen Staat, aber dafür Anfeindungen, Pogrome und Judenfeindschaft bzw. Antisemitismus überall, zu aller Zeit. Und Juden wollten eigentlich immer, jedenfalls in ihrer Mehrheit, zurück nach Jerusalem und sie wollten dort einen eigenen und sicheren Staat haben.
Und damit waren sie ja im 19. Jahrhundert nicht allein, das war ja irgendwie so ein Ding, siehe das Deutsche Kaiserreich. War das eines der Argumente, warum dann eben auch ein jüdischer Staat oder ein Staat der Juden gefordert wurde?
Naja, also dieses Argument, das wurde schon verwendet. Tatsächlich aber gab es eben auch Unruhen und Aufstände im Nahen Osten. In Syrien und Palästina 1833 wurde die Trennung vom Osmanischen Reich gefordert. Großbritannien trat dafür ein, Juden dort anzusiedeln, aber eben ohne einen autonomen eigenen Staat. Das Osmanische Reich, das war der Hintergedanke, sollte nicht arg geschwächt werden. Aber 1840 dann wieder ein Rückschlag, nämlich eine Ritualmordanklage gegen Juden in Damaskus. Daraufhin gab es Pogrome im gesamten Nahen Osten. Und dieses Ansiedlungsprojekt war damit unrealistisch geworden. Aber angesichts der zunehmenden Judenfeindschaft im Kaiserreich stieg eben auch das Interesse am Zionismus und eben doch an einem eigenen Staat in Palästina. Aber, und das ist ja Gegenstand der heutigen Sendung, es gab eben auch viele Juden, die in Deutschland bleiben wollten. Sie waren deutsche Patrioten, deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens.
Und viele von denen haben sich dann im Zentralverein zusammengetan. Aber wir bleiben noch ein bisschen beim Zionismus mit Frank Wolf. Er ist Historiker an der Uni Osnabrück und einer seiner Schwerpunkte ist die jüdische Geschichte. Hallo, Herr Wolf.
Hallo.
Wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es unter den Jüdinnen und Juden im Deutschen Kaiserreich im Grunde zwei Strömungen gab. Nämlich die eine, die bleiben wollten und dann die, die eben einen eigenen Staat haben wollten. Wie stark war denn diese zionistische Bewegung, also dieser Wunsch nach einem eigenen Staat, verankert?
Im Kaiserreich selbst war es noch relativ schwach. Das war ja eine entstehende Bewegung, eine entstehende auch politische Gedanke, nach Palästina zu gehen, einen Staat aufzubauen, der erstmal vorausgesetzt hat, dass man im Sinne von Herzl Judentum überhaupt erstmal als Nation in sich versteht und nicht wie zum Beispiel der Zentralverein als ein Stamm der deutschen Nation oder wie der Kommunismus als oder kommunistische Juden als ein übernationales, internationalen Zusammenhang, der per Klasse definiert ist, sondern eben die Idee zu entwickeln, dass das Judentum selbst in sich nicht als eine Religion allein definiert ist, sondern viel stärker als eine Nation unter anderen.
So, dann wurde aber leider der Antisemitismus in Deutschland, in Europa nicht weniger, sondern eher mehr. Und das ist unter anderem zurückzuführen auf einen Justizskandal in Frankreich, nämlich die sogenannte Dreyfus-Affäre. Worum ging es dabei dann?
Die Dreyfus-Affäre war ganz entscheidend für die Sichtbarkeit des Antisemitismus. Letztlich ging es um eine Beschuldigung im französischen Militär. Um es kurz zusammenzufassen, letztlich der Vorwurf der Illoyalität gegenüber den Juden. Es ging um einen ganz spezifischen Fall, der später dann nach langen Jahren auch umgekehrt, also revidiert wird und Dreyfus wird freigesprochen ganz am Ende. Aber für eine Zeit wird er verurteilt als Verräter und das hat letztlich den Effekt, dass nicht nur an dieser Person, sondern allgemein der Antisemitismus in Kontinentaleuropa sehr stark sichtbar wird und sich viele neue Strömungen entwickeln. Für Herzl war das ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen und er hat sein Buch Den Judenstaat auch ganz stark unter dem Eindruck dieser Dreyfus-Affäre geschrieben.
Theodor Herzl, das war einer der führenden Vertreter des Zionismus. Das heißt, dieser Antisemitismus und eben auch die Dreyfus-Affäre, das waren Gründe für ihn, diese Forderung nach einem jüdischen Staat voranzutreiben?
Ja, ganz wichtig. Also verschiedene Affären kommen da natürlich herein. Auch ein stärkeres historisches Bewusstsein für Kontinuitäten der Verfolgung und des Ausschlusses, insbesondere im deutschsprachigen Judentum. Aber für ihn war es eben ganz wichtig, einen jüdischen Staat anzustreben, den er in seinem Buch Der Judenstaat konzipiert hat, also eine politische Einheit, die relativ ähnlich der entstehenden Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts funktionieren sollte. Es ging ihm also letztlich, kann man es so zusammenfassen, auch um eine Normalisierung des Judentums unter anderen Nationalbewegungen und Nationalströmungen.
Und solche Nationalströmungen gab es ja in der Zeit sehr viele. War das eben auch ein Grund, warum Herzl das gefordert hat?
Genau, das war ganz wichtig, weil letztlich ging es ja darum, wie formiert sich das Judentum in der Moderne. Und die nationale Bewegung war ein ganz wichtiger Modus, sich in der Moderne zu verorten. Das kam natürlich mit vielen Problemen, Einschluss und Ausschluss, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, ist natürlich was ganz Wichtiges. Bei ihm ging es aber letztlich um eine internationale Bewegung der Juden als eine Nation, die sich politisch so organisieren sollte, wie es die anderen Staaten mehr oder weniger auch schon getan haben oder ganz besonders in Deutschland, im Kaiserreich, wie es Deutschland eben in dem Moment auch gerade erst tat. Herzl, das muss natürlich dazu sagen, der in Österreich-Ungarn, also in der Habsburger Monarchie vor allem tätig ist und lebt, der auch da natürlich sich an den entstehenden Nationalbewegungen der Zeit orientiert, die da bis zum Ersten Weltkrieg an vielen Orten entstehen.
Herzl wurde dann auch erster Präsident der zionistischen Weltorganisation, die 1897 gegründet wurde. Und da heißt es, der Zionismus strebe die, Zitat, Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte an. Ist das gleichbedeutend mit dem Wunsch nach einem eigenen Staat, nach einem eigenen jüdischen Staat, so wie es ihn jetzt gibt? Oder ist das irgendwie so ein Zwischending?
Der jüdische Staat ist nicht der Begriff, den Herzl verwendet. Er redet vom Staat der Juden. Der jüdische Staat, das kommt später stärker noch auf, ist eine Idee, die viel stärker auch an kulturzionistische Ideen angelehnt ist. Nämlich ist das Jüdische das, was den Staat definiert? Oder ist es ein Staat der Juden, spezifisch als Nation eine Heimstatt bietet. Die wichtige Frage ist, geht man nach Palästina? Was machen die Palästinenser? Mhm. Was macht die örtliche Bevölkerung? Herzl und auch seine Vorläufer, wie zum Beispiel Leon Pinsker, gingen davon aus, dass die immigrierenden Juden sehr positiv empfangen würden, sehr warm aufgenommen würden als Modernisierer, als auch Personen, die eine britische Herrschaft beseitigen könnten, wo man sich gemeinsam dann einen Staat letztlich aufbaut. Aber das war nicht wirklich bis zu Ende gedacht an dieser Stelle, weil das ist natürlich so nicht eingetreten, hat sich auch schon bei den frühen Gemeinschaften gezeigt, dass das so nicht unbedingt passieren wird. Und dagegen gab es dann eine Entwicklung des Kulturzionismus, der stärker davon ausging, das Judentum selbst muss sich modernisieren, es muss in sich kulturalistisch sozusagen zionistisch werden und auch mit stärkeren Militarisierung und Abgrenzung verbunden, die dann wichtig werden für den modernen Zionismus, vor allem in der Zwischenkriegszeit. Und Herzl war dann noch ein Stück, muss man sagen, in der früheren Epoche. Er ist ja 1904 gestorben und nach ihm gibt es dann erst diesen Wandel hin zu einem stärkeren jüdischen Verständnis im Sinne einer kulturellen Identität und nicht spezifisch einer nationalen Gemeinsamkeit.
Schauen wir noch mal auf die Jüdinnen und Juden, die nicht diese Gründung des eigenen Staates verfolgt haben, die in Deutschland bleiben wollten. Was wollten die erreichen?
Das war ganz unterschiedlich. Also da ist spezifisch Deutschland natürlich eine ganz besondere Situation. Der Zionismus als solcher war global und er, oder zumindest in dem Moment erstmal europäisch. Und dann mit der Migration wurde er global, in Argentinien, in den USA und so gab es wichtige Strömungen. Und die mussten sich vor allem auch mit osteuropäischen Juden auseinandersetzen. Die spezifisch in Deutschland bleibenden Juden mussten sich ganz stark mit den Bedingungen in Deutschland auseinandersetzen. Also der Zentralverein, der zum Beispiel sagte, der Weg ist, man muss den Antisemitismus in der Gesellschaft bekämpfen. Man muss sich die Gesellschaft quasi heilen oder überzeugen von der Krankheit des Antisemitismus. Dann ist ein deutsch-jüdisches Leben sehr gut möglich, weil der Zusammenhang zwischen Deutschen oder zwischen Katholiken, Protestanten und Juden als verschiedene Stämme des Deutschen ist größer als zwischen deutschen und polnischen Juden zum Beispiel. Das ist so eine These des Zentralvereins. Ganz anders nochmal mit den marxistischen Juden, die man auch nicht vergessen darf, die sich nicht in entsprechenden Gemeinschaften organisierten, sondern eher in der kommunistischen oder sozialistischen Bewegung vertreten waren, die davon sprachen, dass man die Klasse als solche als Ausgangspunkt nehmen müsse. Viele zumindest gingen davon aus, dass nach der Lösung der Klassenfrage automatisch auch die sogenannte Judenfrage gelöst wäre, weil es in erster Linie ein Abhängigkeitsverhältnis wäre, ein Ausbeutungsverhältnis. Und so gab es ganz verschiedene Ansätze, religiös ist das nochmal was anderes, aber gab es ganz verschiedene Ansätze, mit dieser Situation umzugehen, dass man eigentlich vor Ort verschiedene Wege gehen muss, um die Gesellschaft im Gesamten besser zu machen und dann eben auch als Jude kollektiv darin mitleben kann.
Israel, der Staat der Juden, wurde dann übrigens am 14. Mai 1948 gegründet. Und dazu haben wir auch schon eine Stunde History gemacht. 2018 war das. Könnt ihr ja gerne dann mal reinhören, wenn es euch interessiert. Danke Ihnen, Frank Wolf, für die Infos.
Besten Dank fürs Interview.
Zurück zum jüdischen Leben in Deutschland, Matthias. Und das wird natürlich auch in den Synagogen gelebt. Gibt es Zahlen, wie viele Jüdinnen und Juden jetzt Mitglieder einer jüdischen Gemeinde in Deutschland sind?
Also für das Jahr 2021, also schon ein bisschen her, habe ich 91.839 Mitglieder bei Statista gefunden. Und wie auch andere Religionsgemeinschaften haben die jüdischen Gemeinden zu kämpfen. Vergleichszahlen: 2002 gab es rund 98.000, 2005 etwa 108.000 und von da an ging es mit den Mitgliederzahlen kontinuierlich bergab. Und das könnte man als normal interpretieren, weil eben auch andere Religionsgemeinschaften an Attraktivität verlieren. Aber man kann es eben auch anders herumlesen. Vor dem Holocaust, also 1933, lebten knapp 600.000 Juden in Deutschland. Danach waren es nur noch 15.000. So gesehen ist die Zahl von knapp 92.000 heute ein Hinweis auf die Rückkehr jüdischen Lebens in Deutschland trotz des Holocaust.
Davon sind aber ja sicherlich auch viele aus anderen Ländern eingewandert. Unter anderem nach dem Ende der Sowjetunion. Da gab es ja viele Jüdinnen und Juden, die nach Israel, in die USA oder eben nach Europa ausgewandert sind. Denn dann auch nach Deutschland?
Ja, das war so. Etwa 200.000 Jüdinnen und Juden sind aus Osteuropa ausgewandert. Und die sorgten dann für eine Wiederbelebung vieler jüdischer Gemeinden in der ganzen Welt, eben auch in Deutschland. Aber für die Gemeinden gab es oft auch schwierige Probleme. Die Einwanderer kannten jüdische Rituale nicht. Das kommunistische System hatte das Judentum unterdrückt. Aber das sorgte mittelfristig dafür, dass jüdisches Leben, zumal in Deutschland, pluralistischer wurde. Viele Strömungen wurden wieder sichtbar, ultraorthodox, konservativ oder eben auch liberal.
Es gibt wieder größere jüdische Gemeinden und mehr Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland, hat Matthias eben gesagt. Und Michael Brenner ist Professor für jüdische Geschichte und Kultur an der Uni in München und forscht zu dem Thema. Hallo, Herr Brenner.
Ja, hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
Wir haben für die Sendung zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland vor einiger Zeit ein Interview gemacht mit einer jüdischen Schriftstellerin über junges jüdisches Leben in Deutschland. Und die war ziemlich verärgert darüber, ständig auf den Holocaust und die Vergangenheit Deutschlands angesprochen zu werden. Ist die jüdische Kultur in Deutschland heute eine eigenständige oder ist sie doch irgendwie noch geprägt von der Vergangenheit?
Ich denke, jede Kultur ist auch von der Vergangenheit geprägt und das betrifft nicht nur die jüdische Kultur. Natürlich ist die Situation der Juden in Deutschland nach 1945 eine ganz besondere gewesen, denn es sollte eigentlich kein jüdisches Leben hier geben. Und so hat es bestimmt einige Jahrzehnte gedauert, bis auch für die in Deutschland lebenden Juden ein zumindest Minimum an Normalität erreicht wurde, indem man sagt, ja, es kann auch in diesem Land, von dem der Völkermord, der Holocaust ausging, wieder jüdisches Leben geben. Die Vergangenheit ist aus dieser Kultur überhaupt nicht wegzudenken. Auf der anderen Seite kann diese Kultur auch nicht nur in der Vergangenheit leben. Und ich glaube, dessen sind sich die jüdischen Gemeinden und ihre Mitglieder sehr, sehr wohl bewusst.
Wie ist das denn heute, wenn man das so allgemein sagen kann, was denken junge Menschen jüdischen Glaubens über Deutschland heute?
Ja, ich glaube, das kann man nicht sagen. Das ist wie wenn ich Sie frage, was denken Brillenträger oder Blondhaarige heute über Deutschland? Jüdische Menschen in Deutschland haben ganz unterschiedliche Vorstellungen. Das geht von der politischen Orientierung an. Das geht weiter über ihre Vorstellung, was eigentlich jüdisch sein ist. Ist das was Religiöses? Ist das eher was Kulturelles? Ist das vielleicht was Ethnisches, was mit der Herkunft zu tun hat? Das betrifft fast alles. Und welchen Fußballclub man anhängt und für welche Musik man sich interessiert, da finden Sie nicht mehr Übereinstimmung als unter katholischen, evangelischen Menschen oder wie gesagt, fragen Sie alle Brillenträger, was die für eine Vorstellung haben. Also eine einheitliche Vorstellung gibt es da überhaupt nicht.
Matthias hat eben gesagt, dass es im Vergleich zu den 2000er Jahren wieder weniger Mitglieder in jüdischen Gemeinden gibt. Deutet das darauf hin, dass wieder mehr deutsche Jüdinnen und Juden auswandern, wegziehen?
Nein. Es deutet auf eine Überalterung der Gemeinden hin und auch auf die Tatsache, dass manche Menschen die organisierte jüdische Gemeinschaft, also die jüdischen Kultusgemeinden, verlassen, genauso wie andere evangelische oder katholische Kirchen verlassen. Die gehen ja auch zurück, aber das deutet nicht auf eine Auswanderung von Katholiken oder Evangelischen hin. Also mit anderen Worten, die Gemeinden haben einen relativ hohen Altersdurchschnitt. Und sie müssen sich natürlich auch darum bemühen, Mitglieder, die ja auch Kirchensteuer oder Konfessionssteuer, wie man sagen sollte, zahlen, bei sich zu behalten. Man möchte ja, wenn man am Ende des Jahres merkt, es wird ein Teil der Steuer abgezogen, auch wissen, warum man die zahlt. Und trotzdem muss man sagen, insgesamt ist natürlich die Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder, wenn man das jetzt mit den 1980er Jahren vergleicht, immer noch beträchtlich höher, also über dreimal so hoch als 1990, bevor die große Einwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion einsetzte. Aber sie ist in den letzten Jahren aus den genannten Gründen zurückgegangen, nicht wirklich wegen Auswanderung.
Es gab ja mal eine Zeit, da war Israel ein Land, in das viele Jüdinnen und Juden, wenn sie denn auswandern wollten, auswandern wollten. Wie ist das heute bei deutschen Jüdinnen und Juden? Ist Israel da das Ziel der Träume?
Ich glaube, bei einer relativ kleinen Zahl. Das sind eher Einzelne. Sie müssen ja sehen, der Großteil der heutigen jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, das sind Einwanderer bzw. Kinder von Einwanderern, die seit 1990 aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen sind. Das heißt, man beginnt sich ja erstmal in dem neuen Land zu integrieren. Auf der anderen Seite sind natürlich auch die Wurzeln noch nicht so tief bei vielen. Aber Einwanderer, denken meistens nicht daran, sofort wieder woanders hin auszuwandern. Und ähnlich ist es bei denen, die vorher da waren, die natürlich auch schon in der Regel seit mehreren Generationen dann zumindest in der Nachkriegszeit in Deutschland verwurzelt sind. Im Gegenteil, die Zahl derjenigen Israelis, die nach Deutschland einwandern, ist wesentlich höher als die Zahl der deutschen Juden, die nach Israel auswandern.
In Deutschland überwiegt die Religionszugehörigkeit der Christen. Etwa jeder Zweite in Deutschland ist Christ. Von daher gibt es natürlich hier auch viele christliche Feiertage. Es gibt Osterferien, zu Weihnachten werden die Straßen geschmückt und so weiter. Menschen anderer Religionen müssen da ein bisschen zurückstecken und müssen auch ein bisschen schauen, wie ihr Glaube da reinpasst. Wie ist das beim jüdischen Glauben? Wie wird jüdisches Leben heute in Deutschland gelebt?
Ja, ich möchte vielleicht das noch ein wenig modifizieren, was Sie am Anfang gesagt haben. Sie sagen, jeder Zweite ist Christ. Natürlich sind viel mehr als 50% der deutschen Bevölkerung christlich geprägt, auch wenn sie nicht Mitglied einer Kirche sind.
Das stimmt.
Und das spürt man. Also ich spreche jetzt gerade zu Ihnen aus Washington, aus den USA. Da ist es ein bisschen anders. Natürlich ist auch hier der Großteil der Bevölkerung christlich oder christlich geprägt. Aber man merkt doch sehr deutlich, zumindest in, ich würde sagen, in Großstädten, die Leute wünschen einem nicht automatisch fröhliche Weihnachten oder frohe Ostern, sondern wenn die Feiertags-, wenn die Jahreszeit kommt, dann sagt man vielleicht frohe Feiertage, weil man ja nicht weiß, was die anderen sind. Und in Deutschland ist das noch nicht so üblich, aber ich denke, es gibt ja Millionen von Menschen, wie Sie gerade sagten, sich keiner Religionsgemeinschaft angehörig fühlen, Millionen von Menschen, die Muslime sind und naja, ungefähr vielleicht 200.000 Menschen, die sich als jüdisch sehen in Deutschland. Also all diese Menschen feiern nicht unbedingt die christlichen Feiertage und ich werde auch sehr oft damit konfrontiert und sage, ja, was du feierst, kein Weihnachten, als ob man da irgendwie, weiß nicht, eine Beinamputation hat oder so, also es fehlt einem da was. Nein, wir feiern natürlich Chanukka und andere Menschen feiern andere Feiertage und manche feiern vielleicht auch keine religiösen Feiertage. Und ich denke, das Verständnis dafür könnte in Deutschland noch etwas optimiert werden.
Was auch optimiert werden muss, ganz dringend, ist der Kampf gegen Antisemitismus, denn es gibt immer wieder Hass auf Juden und vor allem vermehrt in letzter Zeit antisemitische Anschläge, das in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Was bewirken die?
Ja, die bewirken natürlich vor allem Frustration und Sie sagen es ja selber, auch in anderen europäischen Ländern und ich spreche von Ihnen aus den USA, leider auch hier inzwischen. Und die Frustration deswegen, weil man sich denkt, wenn das nach dem Holocaust noch möglich ist, ja, was kann eigentlich den Antisemitismus und die Vorurteile und die Gewalt gegenüber Juden oder auch anderen Minderheiten noch verhindern, wenn nicht so eine Katastrophe? Und ich muss sagen, als jemand, der natürlich im Erziehungsbereich tätig ist, ist mir klar, wir können und müssen weiterhin versuchen, Menschen zu Toleranz und Achtung anderer Menschen, anderen Glaubens, anderer Hautfarbe, anderen Denkens zu erziehen. Und doch, ich glaube, wir alle sehen auch, wie wenig Fortschritte wir da eigentlich insgesamt gemacht haben. Und ich sage das auch als Historiker aus der Perspektive, gerade in Bezug auf eine Organisation wie den Zentralverein, der eben 1893 gegründet wurde, aus der Überzeugung heraus, den Antisemitismus rational bekämpfen zu müssen und zu können. Und ich denke, was wir immer mehr, auch gerade in unserer Zeit sehen, ist, dass man gegenüber irrationalen Gedankengut mit rationalen Wegen der Bekämpfung nicht immer sehr weit kommt.
Und wenn ihr jetzt denkt, boah, wir wollen mehr wissen über Michael Brenner, er hat ein paar Bücher geschrieben, unter anderem über Israel mit dem Titel Israel, Traum und Wirklichkeit des jüdischen Staats. Herr Brenner, danke Ihnen für die Information.
Gerne.
Es gibt Weihnachtsmärkte, es gibt Osterfeuer und vieles weiter. Eigentlich, Matthias, wäre es doch auch schön, wenn andere Religionen im öffentlichen Leben etwas mehr auftauchen könnten. Zum Beispiel beim jüdischen Lichterfest, die Entzündung der ersten Kerze. Ab und an gibt es ja auch jüdische Gemeinden, die das in der Öffentlichkeit feiern. Aber im Grunde ist jüdisches Leben in Deutschland ja eher nicht sichtbar.
Ja, ehrlich gesagt kann ich das auch überhaupt nicht beantworten. Es sind rund 100.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland, also eine kaum sichtbare Minderheit. Und ich weiß auch nicht, wer Jude ist in meinem Bekanntenkreis. Insofern ist jüdisches Leben für mich nicht sichtbar, es sei denn, ich besuche, wie unjüngst getan, eine Synagoge. Dennoch, ich nehme wahr, dass es mehr jüdische Menschen gibt, die sich mit Auswanderung beschäftigen, die Angst vor weiteren Anschlägen haben. Und andererseits weiß ich, dass sich viele dadurch nicht von ihrem jüdischen Leben abhalten lassen wollen. Und das finde ich ehrlich gesagt auch ist sehr gut.
Absolut. Die nächste eine Stunde History wird wieder eine ganz besondere. Dann könnt ihr nämlich die Aufzeichnung unserer Live-Veranstaltung zur Deutschen Revolution 1848-49 aus dem Humboldt-Forum in Berlin hören. Auslöser dieser Revolution war ja unter anderem die Märzrevolution am 18. März in Berlin, die im Berliner Stadtschloss begann. Da, wo heute das Humboldt-Forum ist. Das also das nächste Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.